Normalerweise, liebe Hörer von Satzzeichen, stelle ich an dieser Stelle immer den Gast der neuen Folge von Satzzeichen vor. Aber in diesem Fall mache ich mal eine kleine Ausnahme und ich denke mir, das soll doch mal, wenn auch indirekt, unser Gast heute selber machen.
Ja, Fred Bunny, der Lewandowski, 22. Mai 2021, es ist 17.22 Uhr, Lewandowski löscht den Gerd Müller-Rekord aus, ein Abstauber-Tor, das ist der Wahnsinn, jetzt haben sie einen neuen Rekordmann und Gerd Müllers Rekord ist pulverisiert. 41 Tore, Robert Lewandowski, das Ganze in der 90. Minute.
Unglaublich. Wenn Sie auch nur ein ganz kleines bisschen Interesse an Fußball haben, wenn Sie jemals in Ihrem Leben Fußball im Radio gehört haben, ja klar, dann kennen Sie natürlich A, diese Stimme und B, mit hoher Wahrscheinlichkeit wissen Sie auch, wem sie gehört, nämlich Karl-Heinz Kahrs. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich bin immer sehr vorsichtig mit der Verwendung eines Begriffs wie Legenden, weil er immer sehr inflationär verwendet wird. Aber in diesem Fall kann man es mit gutem Gewissen sagen, eine echte Reporter-Legende. Tja, und zum Wesen von Legenden gehört leider auch, dass sie irgendwann mal aus dem aktiven Dienst ausscheiden. So ist es auch bei Karl-Heinz Kahrs. Er ist seit diesem Jahr Rentner, auch wenn man sich das bei ihm gar nicht vorstellen kann. Und sein allerletztes Spiel, das er kommentiert hat, na, Sie ahnen es, das war das, was Sie gerade am Anfang gehört haben. Diese Geschichte und noch viele andere aus einem langen und bewegten, manchmal verrückten und immer sehr emotionalen Fußballreporterleben, die hören Sie jetzt gleich in der neuen Folge von Satzzeichen, dem Podcast der Hans-Seidel-Stiftung. Den gibt's wie immer auf allen handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen. Auf der Webseite der Stiftung natürlich auch, nämlich hss.de. So, und jetzt genug geredet. Bühne frei, Feuer frei und viel Spaß mit Karl-Heinz Kahrs. Karl-Heinz Kahrs, ich habe so ein bisschen den Eindruck, immer dann, wenn Radio-Legenden, Radio-Reporter-Legenden gehen, dann machen sie zum Abschluss nochmal irgendwas ganz was Großes. Also Günter Koch hat sich irgendwann mal berühmterweise vom Abgrund gemeldet und Sie waren dabei, als Robert Lewandowski einen Rekord geknackt hat, von dem wir alle gedacht haben, der sei nie im Leben zu brechen, nämlich den von Gerd Müller und dann auch noch in der 90. Minute. Ich glaube, Sie hatten eine Vorahnung, oder?
Es war ein bisschen ein Traum von mir, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Ja, in der letzten Minute, ich habe das in einem Interview im Vorfeld gesagt, Lewandowski macht das 41. und ich bin live drauf, da brauche ich dann kein Mikrofon, da bin ich von Fröttmanning bis Freimann zu hören. Es war dann so, dass ich in der Konferenz drauf war, habe reingerufen, es war ja der Abstiegskampf so spannend und dann habe ich mich halt gemeldet und dann, ja, dann bringst du das 41. Tor, war schon sehr emotional, war vielleicht mein lautester Torschrei aller Zeiten. Ich dachte immer, der war bei Abidi Pelé 1997, als die 60er in Jazpori in Tampere gewonnen haben, 1-0 auch kurz vor Schluss. Aber ich glaube diesmal, das Lewandowski-Tor, das war das lauteste.
Ich glaube auch ganz ehrlich gesagt, dass man sich an das Lewandowski-Tor deutlich länger erinnern wird als an Adebi Pelé 1997. Und das sage ich als alter 60er. Ich kann mich an das Tor noch erinnern, aber ich glaube, bei den meisten ist es in Vergessenheit geraten. Herr Kahrs, Sie haben eine wahnsinnig lange Karriere hinter sich mit, ich glaube, ich kann's, weiß nicht, wie viele Spiele, können Sie es zählen, wie viele Spiele Sie live kommentiert haben?
Es sind über 500 Bundesligaspiele, es sind etwa 30 bis 35 internationale Spiele, so Champions League, früher UEFA Cup, FC Bayern, 1860 München, ist eine tolle Zeit gewesen.
Jetzt sind Sie ja jemand, bei dem ich immer den Eindruck hatte und wahrscheinlich viele andere Hörer auch, dass Sie wirklich mit Leib und Seele Fußballkommentator sind. Also ich gestehe es Ihnen ganz offen, wenn früher Spiele wie Bayern gegen Real im Fernsehen gekommen sind, dann habe ich immer Fernsehen eingeschaltet, habe den Ton ausgedreht und habe dann Karl-Heinz Kahrs auf Bayern 5 aufgedreht, weil sie immer mit so einer wahnsinnigen Leidenschaft dabei waren. War das wirklich Leidenschaft, Begeisterung für diesen Sport oder kann man das so auf Knopfdruck an stellen und sagen, okay, ich kommentiere zum Fußballspiel und da gehört einfach ein bisschen Emotion dazu.
Nein, also du brauchst Leidenschaft als Hörfunkreporter. Das Fachwissen setze ich jetzt mal bei allen Kollegen voraus. Aber diese Euphorie, ja, die hast du einfach. Ich habe immer gesagt am Mikrofon, ich gebe alles, denn die Spieler dort unten tun es ja auch. Und bei mir darf kein Hörer einschlafen. Das ist das Wichtigste bei mir. Und ich glaube, bei mir ist auch...
Niemand ist eingeschlafen bei Ihnen. Ganz sicher nicht.
Nein, das habe ich mir auch immer auf die Fahne geschrieben. Also mit Emotion dabei sein, Leidenschaft zu vermitteln, Kopfkino rüberbringen, das ist mein Job als Hörfunkreporter. Und ich glaube, ich habe das so gut, ich das machen konnte, immer gemacht.
Jetzt ist ja interessanterweise so eine Diskussion gerade im Moment entstanden während der laufenden Europameisterschaft darüber, wie emotional und wie ein Stück weit subjektiv Sportreporter überhaupt sein dürfen. Der Kollege Tom Bartels aus der ARD hat ein Spiel der Dänen gegen Russland kommentiert. Das war dann kurz nach dieser Geschichte mit dem Zusammenbruch eines Spielers der Dänen. Und er hat, sagen wir es mal so, erkennbar Sympathien für die Dänen erkennen lassen, Klammer auf, was ich gut verstehen konnte. Das ist sehr kritisiert worden und die ARD hat sich hinterher entschuldigt und hat gesagt, naja, also so subjektiv hätte der Kollege Bartels das nicht machen dürfen. Ich habe mich da ein bisschen am Kopf gekratzt und habe mir gedacht, also gerade beim Spiel der Dänen, was ja wirklich emotional vorbelastet war dieses Jahr, da kann man doch nicht da sitzen und so tun, als sei nichts gewesen. Wie hätten Sie es denn gemacht, wenn Sie ein Spiel der Dänen kommentieren?
Also da muss man ganz deutlich unterscheiden zwischen Hörfunkreporter, Radio und Fernsehkollege. Das ist ganz klar. Fernsehen hat mich nicht interessiert, nie interessiert. Die journalistische Leistung beim Hörfunkreporter ist, so sage ich, wesentlich höher, wesentlich größer. Es ist ganz klar, ich habe einen ähnlichen Fall gehabt bei Augsburg gegen Schalke. Ja, da bist du dann schon ein bisschen betroffen auch, habe dann auch relativ schnell zurückgegeben ins Studio nach Köln. Es war, da leidest du, da fieberst du mit, der Mann war auch leblos dagelegen, der Spieler ist dann rausgetragen worden, dann kam bald die Gott sei Dank positive Resonanz aus Schalke von Gelsenkirchen, dass er bei Bewusstsein im Krankenhaus ist. Also ich kann da mit dem Kollegen schon mitfiebern. Es ist für uns, sage ich mal, schon eine besondere Situation. Also da habe ich auch ja nicht mehr so normal weiter kommentiert, wie als wäre der Vorfall nicht gewesen.
Haben Sie jemals für eine Mannschaft, wenn Sie kommentiert haben, sagen wir mal, Präferenzen erkennen lassen oder war für Sie strikte Neutralität das oberste Gebot?
Also das ist unsere Vorgabe. Ich bin nicht nur Reporter, ich bin auch ein bisschen Fanreporter, denn ab 95 wurde heute im Stadion Welle Bayern 1 umgestellt. Das heißt, die Reporter des Bayerischen Rundfunks sind auch auswärts gefahren. Ja, und dann heißt es mit Fiebern, mit Leiden, mit Jammern. Klar, wenn der FC Bayern in Köln spielt oder wenn die Nürnberger, die Klubberer spielen in Hannover oder was weiß ich, die 60er damals in Rostock, dann bist du für die bayerischen Mannschaften da natürlich. Du sollst natürlich schon korrekt kommentieren. Also wenn die 60er schlecht spielen, kannst du sie nicht zu einem tollen Spiel machen, das ist ganz klar. Aber du fieberst und leidest aus Sicht der bayerischen Mannschaften mit. Was anderes ist, wenn du in der ARD drauf bist, dann musst du bei einem Tor in München, wenn Mainz in München ein Tor schießt, ja, genauso reinrufen, als würde Bayern ein Tor schießen. Und das ist ein bisschen ein Markenzeichen von mir immer gewesen. Man muss in der Konferenz immer sagen, Tor, Tor und dann wo? Also Tor in München und dann mache ich immer 3-4 Sekunden Pause für Mainz. Und dann bricht eine Welt zusammen bei den Bayern-Fans und die Mainzer ja. Üben natürlich in Köln, weil der WDR 2 hat mich ja auch auf Sendung.
Wie viele Bayern haben Sie denn dann so mal quasi als, sagen wir, Vaterlandsverräter beschimpft, wenn Sie ein Tor für Mainz oder wen auch immer außerhalb des Weißwurst-Äquators kommentiert haben und das nicht mit der entsprechenden Niedergeschlagenheit? Also haben Sie das dann auch mal gehört, dass Sie gesagt haben, wie kannst du als Bayer, man hört sich ja auch an, dass sie Bayer sind. Wie kannst du als Bayer jetzt so fröhlich sein, wenn Mainz 05 ein Tor in München schießt?
Das musst du. Das ist die Vorgabe in der ARD. Aber meine Spätzle wissen immer genau, bin ich drauf in der ARD oder nur beim Bayerischen Rundfunk? Weil die sagen dann immer, ja, wieso hast du da so Neiblert wieder Tor in München gegen die Bayern? Du bist doch ein Roter. Ich bin kein Roter übrigens, ich bin für alle bayerischen Mannschaften. Ich bin auch kein Blauer. Und dann sagen sie immer meine Spätzeln, hast du ein bisschen gepreißelt wieder. Geh, du warst in der ARD drauf. Dann versucht man dann ein bisschen Hochdeutsch zu sprechen. Aber ich habe meinen oberbayerischen Dialekt nie abgelegt. War am Anfang sehr, sehr schwierig. Mein Chef damals, Franz Muxneder, hat mich durchgeboxt in der ARD, war immer Konferenz, dann hat der NDR, der Mitteldeutsche, der Norddeutsche, alle haben sie dann wieder moniert, der Oberbayer und der Muxi hat dann immer gesagt, ich war ein paar Mal dabei in der Sitzung, habt ihr wieder nicht verstanden, das war ein Österreicher und das war in den ersten Jahren schon schwierig für ihn, ja, aber in den letzten 10, 15 Jahren bin ich etabliert, Sabine Töpperwin zum Beispiel vom WDR, war lange Zeit Chefin dort, auch gute Kommentatorin, meine liebe Kollegin Sabine Töpperwin hat gesagt, ein Kasi in der Konferenz, das tut uns gut.
Jetzt kommen wir ja beide wahrscheinlich aus einer Zeit, wo man, also von der man heute noch eher so sagt, das sind die Fußballnostalgiker, die Fußballromantiker, also so alles, das ganze Paket, das da dazu gehört, die Samstagnachmittagskonferenz, die man natürlich damals gehört hat, weil es einfach sowas wie Sky oder ähnliche Geschichten mit den ganzen Live-Übertragungen im Fernsehen noch nicht gegeben hat. Und irgendwie, also in meiner Erinnerung in der Kindheit, ich habe dann selber in der Jugend Fußball gespielt, dann ist man dann nach Hause gekommen, wenn man Samstagnachmittag gespielt hat und hat dann irgendwie noch im Radio gehört, wie sind die Spiele ausgegangen. In der Nachbarschaft haben die Leute Auto gewaschen, haben dabei Fußballkonferenz gehört. Die Mannschaften haben grundsätzlich ihre Rückennummern von 1 bis 11 getragen. Es gab keine beflockten Trikots. Also Sie wissen, worauf ich raus will. War diese Zeit wirklich in Anführungszeichen besser oder verklären wir sie einfach nur? Weil manchmal, ganz ehrlich, sitze ich da und dann kommt irgendwie das 100. Europa-League-Spiel zwischen zwei Mannschaften, die mich nicht interessieren. Und das wird dann von irgendeinem Kommentator hochgejazzt zu einem Weltereignis und es ist zugekleistert mit Werbung. Und manchmal wende ich mich mit Grausen und denke mir, das ist aber nicht mehr mein Fußball. Oder bin ich einfach ein hoffnungsloser Nostalgiker?
Wir sind da komplett beisammen. Ich habe es auch bedauert, dass diese Samstagnachmittagsspiele nicht mehr komplett stattgefunden haben. 9 Spiele Samstagnachmittag ab 95, als wir umgestellt hatten, dass wir auch auswärts gefahren sind. Also eine Reformation war das von heute im Stadion. Ja, dann kamen die Freitagabendspiele, dann kam das 18:30 Spiel, dann kam ein Montagsspiel, dann kamen 2 Sonntagsspiele. Ist ein bisschen zerflettert für uns Hörfunkleute, war das natürlich sehr, sehr traurig. In heute im Stadion hast du nur noch 5 Spiele, wenn du Glück hast, manchmal nur 4 Spiele. Ja, du hast ein bisschen mehr Sendezeit, ein bisschen mehr Redezeit, aber natürlich der Hörer, er will alle hören und dann spielt Leipzig halt am Sonntag und Dortmund spielt am Montag und nur die Bayern. Und wenn wir Pech haben, haben wir weder Bayern noch Augsburg in der Sendung. Jetzt haben wir leider nur noch 2 Erstligisten, Gott sei Dank, in der neuen Saison mit den Kleeblättlern, mit den Greuther Fürthern 3. Also da hast du manchmal gar keine bayerische Mannschaft drinnen. Das ist für heute im Stadion für uns natürlich nicht toll gewesen. Das ist ganz klar.
Wie sehen Sie den Einfluss von, sagen wir mal, dem großen, großen Geld, das ja logischerweise seit vielen, vielen Jahren in den Fußball fließt? Also auf der einen Seite denke ich mir, ja, der Sport ist auf ein unglaubliches Niveau gehoben worden. Auf der anderen Seite denke ich mir, es ist halt schon so eine riesengroße Kommerzmaschine. Also ich merke, ich lese inzwischen deutlich lieber die 11 Freunde mit ihrem wunderbar, manchmal auch entspannt satirischen und witzigen Anspruch, als das, was häufig mir da irgendwie bei Sky oder bei DAZN und wie sie alle heißen, vorgekaut wird. Weil ich mir irgendwie denke, das ist so leblos, so statisch. Wie sehen Sie es? Also ich habe immer so das Gefühl, Leute, Fußball hat doch was mit Emotionen zu tun und nicht mit Analysen und mit Schaubildern. Und dann steht dann irgendwie einer vor so einem 3D-Ding und erklärt mir da irgendwelche Spielzüge. So genau will ich es doch gar nicht wissen.
Ja, das ist eben der große Vorteil vom Hörfunk, vom Radio. Nicht so viele Details reinbringen, so taktische Sachen, sondern Bilder beschreiben. Kopfkino sollst du machen, ja. Du sollst den Leuten die Emotionen rüberbringen, was ein bisschen schwer war jetzt in der Pandemiezeit. Ich habe ein Jahr lang ohne Zuschauer kommentiert, komme aber gleich nochmal drauf. Das hatte auch einen Vorteil. Ja, das war jetzt nicht so lustig für einen Hörfunkreporter. Es ist halt so, der Hörfunk wird aber immer so bleiben, glaube ich, wenn du irgendwo heute halt im Stadion hörst oder auch bei den anderen Sendern die Samstagnachmittagssendung, da weiß man, da geht es um Fußball, da muss man gar nicht so genau hinhören, dann geht die Stimme wieder rauf, dann geht sie runter, dann wird es ein bisschen langsamer. Also das ist von uns Hörfunkreportern heute halt, ja, die Chance nach wie vor. Ja, und um die Fernsehrechte wird gepult, das ist aber Sache von Angebot und Nachfrage, also das hat Dimensionen erreicht, ja, jenseits meiner Vorstellungskraft.
Wie haben Sie das denn während der Pandemie gemacht? Es ist spannend, dass Sie das gerade ansprechen. Also normal hat man ja das, was Radioleute Atmo nennen. Man hat jubelnde Fans und also die ganze Klaviatur eines Stadions. Und auf einmal sitzen Sie da vor so einem Platz mit Bezirksliga-Atmosphäre. Also so ging es mir zumindest. Und ich konnte dann irgendwie den Spielern zuhören, wie die sich ihre Anweisungen zugerufen haben. Und es war ganz, ganz eigenartig. Wie haben Sie denn Atmosphäre rübergebracht von dem Spiel, wo es eigentlich gar keine Atmosphäre gab?
Also ich bin da schon demütig. Ich bin privilegiert gewesen. Das heißt, ich durfte rein ins Stadion, habe am 30. Mai 2020 mein erstes Spiel gemacht, Bayern gegen Düsseldorf, 5:0, und habe dann ein Jahr lang ohne Zuschauer kommentieren dürfen, sage ich. Meine Spätzl durften nicht rein, das sind die Fans. Also wir waren dann jedenfalls mal drin im Stadion, Hörfunkreporter, hatten auch eine Glasscheibe um uns herum, das heißt, wir durften ohne Maske kommentieren. Bis auf ein Spiel hätte ich fast den Erstickungstod erleidet, komme ich später kurz drauf. Also wir durften kommentieren, und wenn du den Kopfhörer ein bisschen runternimmst, dann hast du unten alle, fast alle Rufe gehört, die Anweisungen der Trainer, jenseits von Gut und Böse gewesen, weil du ja wegen dem Schall im Stadion und so weiter nie was gehört hast. Du hast gehört, wer beim FC Bayern das Sagen hat. Zwei Spieler, da heißt es immer der Kimmich ist Spielmacher. Nein, es haben nur zwei geredet beim FC Bayern. Das war der Alaba hinten in der Abwehr, der ist jetzt weg bei Real Madrid. Bin ich mal gespannt, wer den nachfolgt, ja. Und vorne war es ein Thomas Müller, der hat auch mal einen Gnabry, einen Sané, einen Lewandowski, einen Weltfußballer, ja, angepfiffen, du, Pressing, komm, Pressing. Er läuft sich nämlich die Lunge aus dem Leib und die anderen sind nicht mitgegangen, dann schaust du schlecht aus als Thomas Müller. Also das war der große Vorteil. Ich wollte immer einmal noch ein Spiel mit Zuschauern machen, war mir dann aber leider nicht vergönnt.
Na ja, gut, aber ich meine, das ist ja schon ein unschlagbarer Vorteil, wenn man auf einmal wirklich mal so hautnah mitbekommt, was passiert denn da unten? Interessant, ich hätte übrigens auch gedacht, der Kimmich ist so der große, große Antreiber. Alaba hätte ich da jetzt so gar nicht erwartet. Also von dem her gibt das ja Einblicke, die man vorher nicht gehabt hat. Herr Kahr, Sie haben auch noch eine ganze Menge anderer Sachen erlebt in Ihrer langen Laufbahn. Ich meine in Erinnerung zu haben, dass Sie mal irgendwo in Schalke ein Equipment vergessen haben und dass Sie irgendwann mal selber Fußball gespielt haben und auf einmal in CSU-Trikots dagestanden sind. Wie ist denn das gegangen?
Ja, ganz kurz zu Schalke. Wenn du auswärts bist, dann bist du nicht nur Live-Reporter, dann bist du auch Techniker. Also du musst dein Gerät anschließen an die bestellte Leitung im Stadion und du bist hinterher Interview-Reporter. Auswärts bist du enorm gefordert. Und ich hatte, als ich den Leihwagen in Düsseldorf am Flughafen genommen habe, mein Gerät, mein Endgerät leider vergessen in diesem Leihhaus, wo ich mein Auto geholt habe, merkte es aber dann erst, als ich vorm Stadion in Schalke stand. Naja, und dann ging es telefonieren los. Ich habe dann dort angerufen bei der Leihwagenfirma, bitte Taxi losschicken. Und ich glaube, ich habe Pech gehabt damals. Ich habe den einzigen Taxifahrer im ganzen Westen erwischt, der nicht wusste, wo das Schalker Stadion steht. Der ist rumgeirrt über eine Stunde, aber er kam 5 Minuten vor Spielbeginn, bin dann raufgerannt, habe angeschlossen. Erste Schaltung hat gepasst, war kurz nach 3:30. Da schwitzt du dann schon ein bisschen, das muss ich sagen. Aber meine größte Zeit hatte ich ja auch als Fußballspieler selbst. Ich habe in der ersten Amateurliga gespielt, der Bayernliga in Rosenheim, beim Sportbund Rosenheim. Wir hatten damals einen sehr, sehr großzügigen Sponsor und Präsidenten, Josef Merz. Das ist der Schatzmeister der CSU gewesen, und der Franz Josef Strauß. Und Josef Merz hat uns dann versprochen, wenn wir aufsteigen in die Bayernliga, dürfen wir nach Togo fliegen. Lome, das ist die Hauptstadt, er hatte geschäftliche Bedingungen und wir machen da unten 2 Spiele in 14 Tagen. Naja, und am drittnächsten Tag ist es schon losgegangen. Wir sind 2 Stunden von Lome rein in die Prärie gefahren, auf eine Ranch dort. Die verehren diesen Josef Merz, die verehren auch Ayadema, das war ihr Präsident damals, und sie verehren vor allem Franz Josef Strauß. Warum? Weil der ist gekommen auf Staatsbesuch, hat dann auch diese Ranch Fans besucht und hat ihnen Fußballtrikots gebracht, ja, und Hosen und Stutzen. Und wie wir uns da warm laufen, sage ich zum Andreas Merz, das war unser Delegationsleiter, der Bruder von Andreas, von Josef Merz, sage ich: Anderl, was ist denn da drüben los? Die haben da so gelbe Trikots und hinten steht CSU drauf und das Konterfei von Franz Josef Strauß. Dann hat er eben gesagt, ja, Herr Strauß war hier auf Staatsbesuch und hat ihnen vor allem auch Fußballschuhe gebracht. Und die spielen ja immer alle barfuß. Und als die Fußballschuhe hatten, haben die gegen keine andere Mannschaft mehr verloren. Und die haben alle Stammesmeisterschaften gewonnen, da in Afrika, 2 Stunden von Lomé, mitten in der Prärie. Und die waren dem sehr, sehr dankbar natürlich. Das war ein überragendes Erlebnis. Wir haben dort übrigens 0-1 verloren gegen diese Mannschaft. Ja, war aber auch damit begründet, okay, weil wir hatten vorher einen Empfang, 1 Stunde lang Tänze und Vorführungen und Wahnsinn. Und es hat 40 Grad gehabt. Wir waren fix und fertig, als das Fußballspiel losging. Aber wir haben dann 3-4 Tage später in Lomé gespielt, im Stadion vor 5000 Zuschauern gegen die Nationalmannschaft, also die Studentennationalmannschaft von Togo. Und da haben wir 3-0 gewonnen und ich habe das 1-0 gemacht.
Sensationell. Ich meine, das gibt es ja heute, glaube ich, auch nicht mehr, dass eine Mannschaft zur Belohnung für den Aufstieg nach Togo fliegt. Dort. Ja, also eine ganz wunderbare Geschichte. Herr Kaas, wir müssen trotzdem, bevor es jetzt in den Endspurt dieser neuen Folge von Satzzeichen geht, wir müssen natürlich über die laufende Europameisterschaft ein bisschen reden. Man muss dazu sagen, wir zeichnen das, weil Podcasts sind ja lange abrufbar, wir zeichnen das auf am Freitag, 25. Juni. Wir haben uns alle mit Jogi Löw irgendwie ins Achtelfinale gezittert. Ob es ins Viertelfinale geht, werden wir dann sehen. Ich will jetzt auch gar nicht so sehr über aktuelle Ergebnisse mit Ihnen reden, sondern einfach über Ihren Eindruck. Wie fühlt sich so eine Europameisterschaft für Sie an? A, natürlich vom Sportlichen her, außer dass es anscheinend in jedem Spiel jetzt neuerdings 2 Eigentore gibt. Und zum anderen aber auch, wie fühlt sich's für Sie an, wenn auf einmal mitten in der Pandemie in Budapest oder auch in Wembley dicht an dicht auf einmal die Menschen stehen? Also ich sage es Ihnen ganz ehrlich, für mich ist es irgendwie so der Inbegriff dieser Totalkommerzialisierung des Fußballs, leider. Ich sage, wir leben immer noch in einer Pandemie. Man sagt den Leuten, ihr dürft oder sollt möglichst wenig reisen, ihr müsst Masken tragen. Und dann sieht man auf einmal 60.000 Leute in einem Fußballstadion und denkt sich, was ist das für ein fatales Signal nach außen? Wie sehen Sie es?
Ja, da sind wir komplett beisammen. Keine Frage. Das ist für mich der absolute Schwachsinn, hier quer durch Europa zu fliegen. Ich glaube, die Schweiz oder irgendeine Mannschaft, wenn die ins Halbfinale kommt, musste die 17.000 Kilometer im Flieger zurücklegen. Das ist für mich der totale Schwachsinn. Die hätten reagieren müssen bei der UEFA in einem Land, ähnlich wie bei der Champions League im letzten Jahr. Das habe ich gut gefunden. Das ist hier, das kannst du auch nicht vermitteln eigentlich, aber man merkt, wie weit der Kommerz geht. The show must go on und es muss gespielt werden. Alles läuft übers Fernsehen ab, ob da 14.000, 50.000 sind. Es ist eigentlich der Wahnsinn. Ich habe es nicht verstanden, ganz ehrlich war.
Wie sehen Sie es vom sportlichen Niveau her? Irgendwelche Erkenntnisse? Weil normalerweise bei den großen Turnieren gibt es ja dann immer die großen Fußballanalysten in den Sportredaktionen, die sagen, erkennbar ist jetzt der Trend zu, ich weiß nicht mehr, Raumdeckung zur Viererkette oder sonst irgendwas. Ich bin jetzt kein Analyst und auch nicht so spezialisiert drauf, habe aber jetzt bei diesem Turnier auch noch keinen Trend entdeckt, von dem ich sagen würde, der wird den Fußball die nächsten Jahre aber mal massiv prägen. Oder bin ich blind auf den Augen?
Nein, sehe ich ganz genauso. Das ist so. Auch die deutsche Mannschaft muss sich vor keinem verstecken. Bisschen überrascht bin ich von den Deutschen, von diesem totalen Ballbesitz-Fußball. Ich bin da nicht so der Fan, da wo du in der eigenen Hälfte 7-8 Mal querspielst, den Gegner müde spielst. Es ist oft so bei den Großen gegen die Kleinen. Die Großen haben mehr Ballbesitz, das ist klar. Und die Kleinen spielen auf Konter. Und dann hast du schnelle Leute, hat man ja gesehen. Also das war, boah, Respekt vor Ungarn, muss ich sagen. Die haben auch schon Frankreich in den großen Kampf geliefert. Deutschland ist mit Glück durchgekommen, ja, muss man schon dazu auch sagen. Ja, aber ich sehe keinen, vor dem man jetzt Angst haben müsste als deutsche Nationalmannschaft. Und ein neuer Trend, ja, es gibt halt sehr viele Eigentore und es gibt sehr viel verschossene Elfmeter. Ich weiß nicht, ob das jetzt in Zukunft so bleiben wird. Das ist mir jetzt halt aufgefallen nach den Vorrundenspielen.
Ja, wir haben, glaube ich, 7 oder 8 Eigentore in dieser Vorrunde alleine gesehen. Herr Kaas, letzte Frage. Gab es ein Spiel, bei dem Sie nochmal in den Fingern gejuckt hätte, bei dem sie gesagt hätte, Mensch, jetzt würde ich gern an meinem Reporterplatz sitzen. Also beispielsweise bei dieser Zitterpartie gegen die Ungarn. Oder sitzen sie inzwischen zusammen entspannt zu Hause, sagen sich, das schaue ich mir gerne an, aber das Kommentieren, das sollen jetzt mal andere machen.
Nee, war kein Spiel dabei, hängt auch damit zusammen, weil ich ja nie bei WMs, EMs oder Olympischen Spielen im Einsatz war. Da war ich bei meiner Zeitung in Drosberg, wo ich 45 Jahre war. Ich habe ja immer Rundfunk nur in An- und Abführung nebenbei gemacht. Es war kein Spiel dabei, aber was mir abgegangen ist, wir hatten viele Aktionen immer mit Bayern 1, mit dem Bayerischen Rundfunk. Wir sind zu Vereinen gekommen, zu Verbänden gekommen, zur Feuerwehr, wir sind zum Roten Kreuz. Die haben uns da gewonnen und da haben wir dann immer vor Ort Mordstimmung gemacht, EM, WM, Party. Das hat es heuer natürlich nicht gegeben, aus verständlichen Gründen. Wir sind in der Pandemie. Das geht mir ein bisschen ab. Das war sehr, sehr lustig. Auch bei der WM 2018, als es ja wirklich in die Hosen ging. Wir waren in Ingolstadt in einem Autohaus. Wir waren in Augsburg bei der dortigen Feuerwehr und wir waren bei einem Burschenverein in Töring-Tittmoning. Das ist hier in Oberbayern im Landkreis Traunstein. Das hat unheimlich Spaß gemacht. Da wird auf Großleinwand das Spiel übertragen und ich kommentiere mit einem Moderator von Bayern 1, also mit Uwe Ertelt oder mit Philipp Egner, mit dem zweiten Kollegen. Also das hat immer unheimlich viel Spaß gemacht. Das ist mir ein bisschen abgegangen, aber irgendein Spiel so kommentieren im Fernsehen oder im Hörfunk, nein, ich kenne das ja auch gar nicht von Welt- und Europameisterschaften. Ich wäre auch immer Bundesliga-Reporter.
Ja, eben. Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ja? Also, die Stimme des bayerischen Fußballs heute zu Gast in der neuen Folge von Satzzeichen. Karl-Heinz Kahrs, der Mann, der unzählige Male bayerische Fußballvereine ins Radio und vermutlich auch in ihr Wohnzimmer irgendwann mal gebracht haben. Karl-Heinz Kahrs, herzlichen Dank dafür.
Gerne.